12:22. Das Gespräch am Wochenende im RBB 24 Inforadio.
Im Studio ist Sabina Mattei. Guten Tag. Die Sorge um den Klimawandel ist hierzulande erst angesichts der Pandemie, dann wegen des Krieges in Europa etwas in den Hintergrund gerückt. Doch der Klimawandel ist da, seine Folgen sind spürbar. Auch Deutschland erlebt immer häufiger Hitzewellen, Überschwemmungen, Waldbrände infolge der Klimakrise. Die Flutkatastrophe im Ahrtal vor einem Jahr war ein Signal, dass auch Kommunen sich den massiven Folgen des Klimawandels widmen müssen, dass Stadtentwicklung neu gedacht werden muss. Wie? Darum ging es in dieser Sendung im November letzten Jahres, kurz nach der Weltklimakonferenz in Glasgow, im Gespräch mit Jens Hasse. Der Bauingenieur leitet das Zentrum Klimaanpassung.
Herr Hasse, erstmal eine Klärung. Klimaanpassung und Klimaschutz, sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe?
Das sind zwei unterschiedliche Seiten allerdings derselben Medaille. Klimaschutz kümmert sich um die Reduzierung von Treibhausgasen, CO2, Methan etc., alles, das wir verheizen, verfahren etc. Und Klimaanpassung beschäftigt sich mit dem Umgang mit den nicht mehr aufzuhaltenden Folgen der klimatischen Veränderungen, also wie Hitzeperioden, wie Starkregen, wie auch langsame Veränderungen der Temperaturen, die Dürren etc. pp., sowohl in der Stadt als natürlich auch in ländlichen Bereichen.
Also die Abmilderung der Folgen des Klimawandels wäre das dann?
Das ist richtig.
Sie leiten nun das Zentrum Klimaanpassung. Das gibt es erst seit einigen Monaten. Welche Aufgaben hat es?
Das Zentrum Klimaanpassung führt das Deutsche Institut für Urbanistik im Auftrag des Bundesumweltministeriums durch. Ziel ist hier insbesondere Kommunen, kleinen, mittleren, auch großen Kommunen und sozialen Einrichtungen, das heißt also medizinische oder pflegerische oder auch Schulen wie Kindergärten, solche Einrichtungen dabei zu unterstützen, sich sehr schnell mit dem Thema auseinanderzusetzen, sie bei den ersten Schritten Hinrichtung einer Umgang mit dem Klima zu unterstützen und natürlich auch zu informieren, welche Fördermöglichkeiten es seitens des Bundes, der Länder etc. gibt. Also wo kriege ich auch Geld für Umbauten her, wo kriege ich Geld für Konzepte her, wo kriege ich Teile Unterstützung auch für Menschen, die mir temporär für eine Förderdauer von 2 oder 3 Jahren helfen, in meiner Institution systematisch mit dem Thema umzugehen, um vorbereitet zu sein und sozusagen die Planung für die Zukunft, wenn man einen Umbau ansteht etc., einfach gemacht zu haben, ne?
Warum ist denn die Koordination von Maßnahmen bzw. die Vermittlung von Förderprogrammen nötig?
Erstens, es ist für viele weiterhin ein neues Thema. Das Wissen ist sehr weit gediehen, aber noch nicht bei allen angekommen. Das ist auch eine wichtige Aufgabe des Zentrum Klimaanpassung. Tatsächlich geht es aber darum, die guten Lösungen, die bereits in verschiedenen Kommunen begonnen worden sind, umzusetzen, auch im Sinne von guten Praxisbeispielen an weitere Kommunen oder an soziale Einrichtungen zu geben. Schaut mal, so könnt ihr das machen. Und tatsächlich ist es so, dass es gewisse Mehraufwände gibt, sich einfach mit einem neuen Thema zu beschäftigen. Dinge wie beispielsweise zusätzliche Verschattungselemente, also wie im Süden Europas eben auch bei uns vor den südlichen Fenstern anzubringen. Oder zusätzliche Trinkbrunnen, Trinkeinrichtungen im öffentlichen Raum, aber vielleicht auch in Alten- und Pflegeheimen anzuordnen. Das sind zusätzliche Ausgaben, die zu Beginn eine Unterstützung bedürfen, bis der Markt sozusagen sich da auch gute Angebote machen kann. Ne?
Welche Bereiche umfasst die klimagerechte Stadtplanung nun?
Zum einen ist das die ganz traditionelle Stadtplanung selbst. Das heißt, die Stadtplaner kümmern sich darum, wo müssen welche Verkehrswege hin, Straßen, mit welchen Bürgersteigen, wie viel Platz muss dafür sein, was heißt das für die Bebauung, wie hoch soll Bebauung sein. Und dort ist großer Einfluss bereits im Sinne des, wie viel Raum ist denn für die Klimaanpassung in der Stadt. Und dann sind natürlich wichtige Elemente die Stadtentwässerung, also diejenigen, die sich um Regenwasser- und Abwasserableitung kümmern, da diejenigen, die sich um urbanes Grün, wie wir das nennen, kümmern, das heißt um Bäume, um Büsche, zukünftig gegebenenfalls auch über um Fassadenbegrünung. Und dann gehören dazu natürlich auch verschiedene andere, die im Verkehrsbereich beispielsweise tätig sind. Sie können sich vorstellen, die neuen Fahrradwege, die überall jetzt auf Wunsch der Bevölkerung angelegt werden, die fordern natürlich auch einen gewissen Platz, Raum, der dann sozusagen auch für die Klimaanpassung sozusagen gesucht und genutzt werden soll. Das heißt, hier sind verschiedenste Planungsdisziplinen erforderlich, sich an einen Tisch zu setzen. Und das tun sie in den großen Städten auch bereits schon ganz gut. In der Fläche unterstützt das eben so eine Einrichtung wie das Zentrum Klimaanpassung.
Welche Verwaltungsebenen sind denn bei der klimagerechten Stadtplanung dann gefragt? Das klingt ja so, als sei das wirklich sehr unterschiedlich.
Es gibt die, wenn Sie so wollen, das, was auch schon viele, viele Jahre gibt, beispielsweise in den großen Metropolen, nämlich die stadtklimatisch begründete Stadtplanung, klimagerechte Stadtplanung. Das heißt, wie kommt frische Luft in die Stadt? Das wusste man schon vor 150 Jahren, als die Industrialisierung begann. Man muss Grünstreifen, grüne Arme sozusagen radial, das heißt sternförmig aus den Städten raus erhalten, damit frische Luft in die Stadt strömen kann. Aber es findet heute natürlich auch auf Quartiersebene statt, das heißt, oder auf Stadtteilebene. Das kommt ein bisschen drauf an, was gerade ansteht. Wenn Sie jetzt ein Neubaugebiet haben, dann wird das gesamte Neubaugebiet heutzutage üblicherweise klimagerecht geplant. Das ist auch eine Vorgabe aus dem Baugesetzbuch, eine Verpflichtung. Und wenn es aber eine Quartierserneuerung gibt, wie Sie kennen diese, wenn Quartiere so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, dann wird dort auch natürlich auf kleinerem Maßstab geplant. Es sind aber immer die gleichen Menschen, nämlich die Planer, die planenden Disziplinen, die dann in der Stadt zusammengreifen müssen. Und die brauchen natürlich Unterstützung seitens der Politik, der lokalen Politik. Die brauchen eine klare Zielsetzung, am besten sogar einen klaren Auftrag. Wir machen ab heute nur noch klimagerechte Stadtentwicklung, weil es ist wichtig für unsere Stadt, für unsere Bürger, für die Lebensqualität, die Gesunderhaltung und am Ende auch für die Attraktivität der Stadt, weil nur eine moderne Stadt, eine Stadt, in der man gerne fährt, ist eigentlich attraktiv auch für Besucher und Unternehmen von außen.
Das klingt natürlich sehr einleuchtend, wenn Sie das so erläutern. Aber diese verschiedenen Verwaltungsebenen und auch Einheiten zu koordinieren, ich stelle mir das ausgesprochen schwierig vor.
Das ist eine neue Art der Koordination, ist insofern erforderlich, nicht nur für die Klimaanpassung, auch für bestimmte andere Dinge, die einen typischen Querschnittscharakter haben. Das ist der Grund, warum wir am Deutschen Institut für Urbanistik schon seit vielen Jahren Projekte machen mit Kommunen, in denen wir andere Prozesse, andere Vorgehensweisen, vielleicht sogar andere Strukturen erarbeiten, vorgeschlagen haben, damit diese planenden Disziplinen, die verschiedenen Fachbereiche besser zusammenarbeiten in der Richtung. Und ein so ein Ergebnis ist zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, ein Austauschgremium, ein Koordinationsgremium in jeder Kommune zu haben, die sich ausschließlich, also aus verschiedenen Fachbereichen, um dieses Thema kümmern und sozusagen wichtige Hinweise geben, wie bei einem neuen Planungsvorhaben dann eben vorzugehen ist und nicht wie früher hintereinander sozusagen. Und dann für den Letzten ist sozusagen die Einflussmöglichkeit ganz gleich null. Ne?
Was ist mit bestehenden Regelungen? Also zum Beispiel das Baugesetzbuch. Sind diese bestehenden Regelungen geeignet, die Klimaanpassung durchzusetzen?
Sie sind an vielen Stellen in ihrer Forderung, dass die Klimaanpassung, dass die klimatischen Veränderungen zu berücksichtigen sind sie eminent wichtig, weil sie eine Rahmensetzung bilden. Sie lassen aber natürlich offen, wie eine Kommune das umsetzen kann. Und insofern, genauso wie es Arbeitskreise zur Digitalisierung gibt in Kommunen, es gibt Arbeitskreise für bestimmte beispielsweise die soziale Daseinsvorsorge, also wo müssen Praxen, wo müssen Kindergärten hin und Ähnliches, ne? Wie organisiert man bestimmte Angebote der Kommunen für alle? So gibt es eben auch solche Arbeitskreise, solche Gremien, die eben aus 6 oder 8 oder 10 verschiedenen Fachbereichen, Ämtern einer Kommune bestehen. Und dass dieser zusätzliche Aufwand wird sozusagen später wieder eingespart, weil es kommen dann Planungen zustande, die von ihrer Zielsetzung her und von ihren einzelnen wesentlichen Elementen her vorab ja abgestimmt worden sind. Ne? Und das ist der große Vorteil an dieser anderen Art der Vorgehensweise.
Ich bin auf das Baugesetzbuch auch deswegen zu sprechen gekommen, weil danach Maßnahmen zur Klimaanpassung in Bebauungsplänen berücksichtigt werden müssen, aber nur als eine von vielen Abwägungsgrundlagen und ohne Vorrang. Ist das nicht ein klares Indiz, dass es doch an politischem Willen für das Primat der Klimaanpassung mangelt?
Es ist richtig, dass es ein Belang unter mehreren ist. Es ist eine große Weiterentwicklung der letzten Jahre, dass es tatsächlich zu berücksichtigen ist. Und wie in Nordrhein-Westfalen beispielsweise im Klimaanpassungsgesetz noch darüber hinaus formuliert ist, für alle Vorhaben, kommunale Vorhaben in NRW. Hier ist das Berücksichtigungsgebot durch einen geeigneten Nachweis sozusagen zu berücksichtigen und nachzuweisen, auch notfalls im Nachgang, wenn jemand fragt, ob das gemacht worden ist. Das heißt, wir sind immer in einer Entwicklung. Und vor 10 Jahren war es beispielsweise noch in der Großzahl, in einer Mehrheit der Stadtplaner nicht verankert, dass man mehr machen müsste, als was man aus stadtklimatischen Gründen sowieso machen würde. Das hat sich deutlich geändert und die gesetzliche Situation verändert sich genauso Schritt für Schritt. Es wird nicht die letzte sein, aber natürlich gibt es auch andere Funktionen der Stadt, auf die man ein bisschen aufpassen muss, nämlich die Frage auch der Sicherheit oder die Frage der Aufenthaltsqualität, der kurzen Wege. Wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu viel Flächen versiegeln. Man könnte ja sagen, wir bauen jetzt nur noch luftig in Zukunft. Dafür pflastern wir aber das gesamte Land zu mit Einfamilienhäusern. Ne? Nein, es ist genau umgekehrt. Wir müssen unsere Städte und die Innenbereiche sozusagen, auch der kleineren Städte und Gemeinden, müssen wir besser ausnutzen durch höher Bauen, durch weniger Flächenversiegelung, weniger Flächenverbrauch. Und insofern ist die Zielsetzung klar, aber der Weg dazu wird weiterhin quasi täglich ausgehandelt in den Bauprojekten.
Ne? Bund und Länder setzen ja gerade Genehmigungsverfahren aus, um die Schäden in den Hochwassergebieten vom Frühjahr zu beheben. Kann sowas ein Vorbild für die klimagerechte Stadtplanung sein? Also braucht es eher den Abbau von Baubürokratie oder mehr Auflagen?
Es ist natürlich so, dass es diverse Vorgaben gibt aus Bauleitplänen oder aus dem Baugesetzbuch selber oder Auflagen aus technischen Normen beispielsweise. Die Wiederaufbaumaßnahmen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz, wie auch die zuvor in Bayern oder im Harz, in Goslar, Sie können sich da erinnern an die Sturzfluten und sicherlich auch das, was an den Elb- und Oder-Hochwässern im Nachgang passiert ist. Es sind Gelegenheiten, die genutzt werden müssen, genutzt für eine bessere Gestaltung unserer Städte, unserer Gemeinden, der Straßenräume etc. pp. Sie muss auch genutzt werden, Gebäude anders zu bauen als vorher. Und insofern ist hier einerseits gut, wenn bestimmte Regeln, gerade was Fristen angeht, gerade was bestimmte Nachweise vielleicht angeht, ohne dass sozusagen jemand zu Schaden kommen könnte, dass das ausgesetzt wird. Es muss aber flankiert sein durch eine klare Zielsetzung, eine Rahmensetzung. Was wird denn stattdessen gebaut in Zukunft? Ne? Und da kommt natürlich die klimagerechte Stadtentwicklung, dieser Aspekt Schwammstadt als Idee, nämlich wie kann sozusagen ein Bebauungsgebiet Wasser aufnehmen und langsam wieder abgeben, aber auch andere Konzepte, wie gesagt, der nachhaltigen Stadtentwicklung, der Gebäudebegrünung, der kompakteren Bauweise, trotzdem Klimaschutz zu treiben. Da kommt dem höhere Bedeutung zu, als jetzt einfach auf Teufel komm raus alles wieder aufzubauen, so verständlich das natürlich ist im Einzelfall. Ne?
Auf solche Konzepte möchte ich gleich noch mit Ihnen zu sprechen kommen. Erst noch mal die Frage, Sie haben ja gesagt, dass klimagerechte Stadtplanung relativ neu ist, dass es auch so eine Art Gewöhnungssache für die Kommunen ist. Aber nun hat die Bundesregierung ja schon 2008 eine Strategie zur Anpassung an die Klimakrise verabschiedet. Warum greifen die Kommunen diese Strategie jetzt erst auf?
Also man muss sagen, das ist auch im Forschungsbereich seit weit über 15 Jahren Forschungsprojekte mit kommunaler Beteiligung zur Klimaanpassung oder zur Klimavorsorge, wie wir auch gerne sagen, durchgeführt werden. Es ist, wie ich eben schon einschätzte, es ist ein Prozess, der immer irgend von jemandem sozusagen begonnen wird. Und insofern ist der Bund seinerzeit 2006, 2007 vorausgegangen als gutes Beispiel und hat mal gesagt, okay, wir geben uns jetzt mal selbst eine Strategie und einen Aktionsplan Anpassung dahinter, um einfach herauszufinden, was müssen wir denn auf Bundesebene eigentlich alles tun und was können wir tun, um Ländern und Kommunen beispielsweise zu helfen, hier auch tätig zu werden. Ne? Und also insofern kann man nur sagen, dass die klimagerechte Stadtentwicklung nach vielen Jahren einer, sagen wir mal, vorbereitenden, erforschenden, ausprobierenden Vorgehensweise jetzt deutlich an Fahrt aufgenommen hat in den letzten 5 Jahren. Das darf man nicht kleinreden. Ne? Es haben aber auch eine ganze Menge Menschen, egal ob Entscheidungsträger oder Bürgerinnen und Bürger, das eine ganze Weile nicht hören wollen, trotz der Starkregenereignisse 2008 bis 2014, sogar 2016 und trotz der 2 Hitzesommer 2018, 2019. Erst die letzten genannten haben, glaube ich, das Bewusstsein so deutlich beeinflusst, dass alle verstehen, es passiert da was und wir müssen uns darum kümmern.
Sie hören 1222. Es geht um klimagerechte Stadtplanung mit Jens Hasse, dem Leiter Zentrum Klimaanpassung. Herr Hasse, nochmal zur Analyse. Wir haben Orkane erlebt, Hochwasser, Sturmfluten, Sturzfluten, Hitze, Dürre. Welche Folgen des Klimawandels werden Städte in Deutschland am stärksten treffen?
Wahrscheinlich ist es weiterhin davon auszugehen, wenn man jetzt mal von den Küstenstädten ein bisschen absieht, die natürlich eine starke Sturmanfälligkeit haben, weil sie so nah an der Nordsee liegen. Aber generell ist es in Deutschland so, und das gilt im Prinzip für große Teile Westeuropas, die dicht bebauten, die hochversiegelten Innenstädte und besiedelten Gebiete sind anfällig für Hitze, für Aufheizung im Falle von hohen Temperaturen und viel Sonneneinstrahlung. Und sie sind aufgrund dieser Versiegelung genauso anfällig für Starkregen, also Überflutungen aufgrund von Starkregenereignissen. Sie können sich das vorstellen, wenn Sie auf einen glatten Tisch ein Glas Bier ausgießen, ein Glas Wasser, das fließt in alle Richtungen und so ungefähr funktioniert das auch in Quartieren, die voll versiegelt sind. Wenn dieser Tisch aber Rillen hat oder kleine Einbuchtungen, so ähnlich wie ein Golfball beispielsweise, dann bleibt das Wasser dort stehen und fließt vielleicht später erst ab, wenn man es richtig konstruiert. Das fließt aber nicht sofort in alle Richtungen. Ja? Und diese Technik des temporären Zwischenspeicherns, das ist für Starkregen beispielsweise die wichtige Herangehensweise in bebauten Gebieten. Für die Hitze ist es ein ganz anderes Thema. Da braucht man Schatten, da braucht man Grün, da braucht man helle Farben auf der Sonnenseite, man braucht Verschattungselemente vor den Fenstern. Vielleicht auch im Bestand Folien vor den, besondere Sonnenschutzfolien vor den Fensterflächen und natürlich eine Art anderes Verhalten im Hitzefall. Diese Hitzeperioden kommen ja länger, mehrere Tage, vielleicht sogar 2 Wochen. Und dort müssen wir diejenigen, die sich schützen sollten, Ältere, Kranke, Schwangere, aber auch die Kinder, Kleinstkinder und Schulkinder, die müssen sich anders verhalten in Zukunft. Da kann man nicht einfach mittags um 12 machen, was man sonst immer macht. Das wird gesundheitsbelastend, vielleicht sogar gesundheitsschädlich in Zukunft. Und insofern ist es eine Mischung aus technischen Maßnahmen, Verhaltensmaßnahmen, aber auch organisatorischen Maßnahmen. Ja, Sie können sich vorstellen, dass es gut wäre, dass Ärzte in Zukunft oder die Schulen früher aufmachen, dafür mittags zumachen, wie wir es aus Südeuropa kennen zum Teil. Es kann sein, dass es gut ist, auch klimatisierte Räume, öffentliche Museen beispielsweise oder Bankvorräume für Schutzsuchende vor der Hitze zu öffnen, damit sie sich dort ausruhen, erholen können in etwas kühlerer Temperatur. Das sind alles Dinge, die im Rahmen dieser Klimaanpassungsmaßnahmen oder der Hitzeaktion, der Hitzeversorge eigentlich durch Städte gemacht werden müssten, sehr systematisch. Ne?
Der Potsdamer Klimaforscher Joachim Schellnhuber, der hat das Bauen mal als größten Elefanten im Klimaraum bezeichnet und zugleich darauf hingewiesen, dass dieser Elefant als Faktor des Klimawandels meist übersehen wird. Warum ist das so?
Das ist eine interessante Beschreibung des, wenn Sie so wollen, zentralen Problems, was wir hier haben. Zum einen, Sie hatten es zu Beginn mal angesprochen, nämlich die meisten Gebäude sind in privater Hand. Dort hat die öffentliche Hand keinen Zugriff, außer es handelt sich um baugenehmigungspflichtige Vorhaben des Umbaus, des Neubaus. Ansonsten bleibt Kommunen und dem Staat an sich nur die Motivation, die Überzeugung. Und Gebäude sind natürlich der größte Teil unserer bestehenden gebauten Welt. Das heißt, sie lassen sich auch nicht einfach ändern. Das heißt, der Umbau des Bestands oder der Bestandsgebäude, egal ob jetzt privat genutzt im Sinne von Wohnen oder für Unternehmen, Bürogebäude oder eben Produktionsstätten, die sind an der richtigen Stelle, an der richtigen Gelegenheit ihres Lebenszyklus, sagt man, anzupassen. Und ganz nebenbei ist der Gebäudebestand über die Heizungen, die wir noch in diesen Gebäuden haben, die wir auch brauchen bei unserer Wetterlage heute, sind natürlich große Emittenten von CO2. Das heißt, sie tragen sehr stark über die Hausfeuerungsanlagen eben zum Klimawandel bei, dadurch, dass sie überwiegend durch Gas, durch Öl und manchmal auch in Einzelfällen sicherlich nicht noch durch Kohle betrieben werden.
Wie muss man sich denn das vorstellen? Werden Häuser, werden Gebäude in Städten in 20 Jahren anders aussehen als heute?
Also ich glaube schon, aus zwei Gründen. Zum einen wird ja sehr stark erprobt in vielen Städten der Welt, auch Europas und Deutschlands, welche anderen Baustoffe können wir einsetzen? Weil Sie haben vollkommen recht. Die Nutzung von Beton, also von Zement, der mit hohen Emissionen nur hergestellt werden kann. Diese betonte Bauweise, die wir im Augenblick hier in Deutschland verfolgen, ist sicherlich nicht der richtige Weg, klimagerechte Gebäude zu bauen. Aber natürlich ist es so, dass auch die Holzbauweise nicht für alle Gebäude vielleicht in Frage kommt. Wissenschaftler haben festgestellt und auch die Architekten, also die organisierten Architekten im Bund Deutscher Architekten, haben schon festgestellt, wir müssen deutlich mehr in Richtung Recycling denken, und zwar nicht in Recycling von Abbrechen und durch einen Schredderer stellen, sondern wir müssen Gebäude wieder nutzen. Wir müssen sie anders nutzen. Das heißt, jeder Leerstand muss im Prinzip Anlass sein, zu überlegen, was brauchen wir hier und wie können wir beispielsweise dieses Gebäude, was offensichtlich nicht mehr gebraucht wird von dem Alteigentümer, was können Neueigentümer damit machen, was könnte auch eine Kommune damit machen, die sich sehr häufig dann Vorkaufsrechte sichert. Ne? Mhm. Und durch dieses Nicht-Verbrauchen, Nicht-Wegschmeißen, das ist im Prinzip wie diese Wiederverwendung wie im Kleinen mit Altglas, mit Altpapier etc. pp., nichts in den Schrott zu tun. Da ist eine Gelegenheit, wesentliche Emissionen, klimaschädliche Emissionen zu vermeiden.
Tatsache ist natürlich, die allermeisten Menschen wohnen im Bestand. Darauf nehmen Sie jetzt Bezug. Aber Sie sind Bauingenieur. Wenn Sie jetzt die ideale klimagerechte Stadt entwerfen könnten, wie würde die aussehen?
Also zum einen würde sie geprägt sein durch eine sehr ansprechende mehrstöckige Bebauung. Das heißt, individuellen Wohnraum zu schaffen, ohne gleich im Sinne von Platte zu denken, wie von Hochhäusern etc. pp. Auch die wird es weiterhin geben müssen. Aber Wohnformen zu finden und insofern auch Baukörper zu entwerfen, die möglichst wenig Platz verbrauchen, im Vergleich zu ihrer Wohnfläche, zu der Einwohnerzahl. Wir haben auch festgestellt, dass es gut ist, darüber nachzudenken, in innerstädtischen Bereichen viel mehr wieder darüber nachzudenken, emissionsfreie, das heißt also wenig lärmende oder wenig verschmutzende Gewerbe oder Handwerk wieder in die Stadt zu holen, in die Erdgeschosse und darüber Wohnen anzurichten. Das gleiche gilt für Supermärkte, keine extra Supermärkte mehr, sondern das muss ins Erdgeschoss. Und natürlich ist der Straßenraum und die Fassaden entscheidend. Im Straßenraum werden wir in Zukunft viel schmalere Straßen bzw. Straßen, wo sich Fahrräder und Fußgänger und dann noch vorhandene Autos den Platz teilen. das urbane Grün, viele Bäume, gerade auf der Seite, wo Verschattung nötig ist aufgrund der Sonneneinstrahlung, viel weniger Versiegelung, wenn ja, unbedingt nötig mit helleren Farben. Das heißt, viel mehr Grünflächen, die auch geeignet sind, Regenwasser aufzunehmen, die geeignet sind, bei Starkregenereignissen einen Teil des Wassers zwischenzuspeichern und ähnliche Dinge. Also so formt sich eine neue Stadt, eine Stadterscheinung sozusagen, die deutlich blauer ist, die deutlich grüner ist. Sie ist gleichzeitig kompakt, aber sie ist lebenswert, weil sie auch Platz bietet für alle, auch wenn alle ein bisschen enger wohnen.
Hier in Berlin hat der aktuelle und vermutlich auch künftige Senat ja durchaus eine Vision, zum Beispiel Berlin zur Schwammstadt zu machen. Aber daran zeigen sich auch Interessenkonflikte. Sie selber haben ja eben gerade Grünflächen beschworen, engere Straßen. Aber hier wollen Anwohner zum Beispiel Parkplätze, Umweltschützer dagegen Grünflächen zum Aufsaugen von Wasser haben. Wie kann man denn solche Interessengegensätze aufsaugen?
Es gibt, sagen wir mal, die Möglichkeiten mit harten Instrumenten, wie in Berlin auch genutzt wird. Dort hat die Regenwasseragentur ja die Aufgabe, Bauherren zu beraten, wie sie die Satzung der Stadt Berlin umsetzen, das Regenwasser grundsätzlich auf dem Grundstück selbst zu lassen ist, zu versickern ist, wieder zu verwenden ist. Das heißt, Regenwasser darf nicht mehr vom Grundstück in die Kanalisation abgeleitet werden. Und das ist eine herausfordernde Aufgabe. Und tatsächlich gibt es natürlich die Diskussion und insofern, auch wenn es nicht an allen Stellen immer die beste Lösung ist, wenn schon Autos noch nötig sind, das ist in einigen Fällen schon der Fall, es muss in Innenstädten nicht der Fall sein, dann gehören die nicht auf die Straße, sondern sie gehören auf die Grundstücke, sie gehören unter die Häuser und nicht auf extra Parkplätzen. Das gleiche gilt für Einkaufsparkplätze von Supermärkten und anderen gewerblichen Einrichtungen, ne? Das heißt, man kann die Versiegelung von Fläche nur vermeiden, indem man sozusagen diese Flächen woanders anordnet und automatisch sind sie sozusagen beim Stapeln. Und damit sind sie auch beim kompakteren und insofern auch materialsparenderen Bauen.
Und das wäre dann für Sie auch das Rezept, um zum Beispiel in Städten wie Berlin den Wohnungsmangel zu bekämpfen. Verstehe ich das richtig? Denn das ist ja ein großes politisches Problem auch. Ich meine, hier in Berlin lautet die Losung bauen, bauen, bauen.
Also das klimagerechte Bauen oder die klimagerechte Stadtentwicklung ist, wie der Name schon sagt, natürlich jetzt nicht das Mittel, die Wohnungsnot oder den angespannten Wohnungsmarkt zu entspannen. Aber es ist ein wichtiger Aspekt, gar keine Frage. Und dieser wichtige Aspekt wird aber anders angegangen, nämlich durch eine vernünftige Bodenpolitik einer Stadt. Der Ausdruck Bodenpolitik beinhaltet, dass man sich aktiv als Kommune um die Flächen, um den Boden in der Stadt kümmert, sowohl durch Vermeidung, durch Bodenverbrauch, Flächenverbrauch, als auch, dass man aktiv in den Markt eingreift, wo man glaubt, das tun zu müssen, um beispielsweise hochpreisige oder sogar spekulative Vorhaben zu vermeiden. Und das Dritte ist natürlich die Möglichkeit, einem Projektentwickler, beispielsweise einem großen Bauherren, sagen wir mal ganz allgemein, im Rahmen eines Veräußerungsvertrages, eines Verkaufsvertrages vorzuschreiben, Preismix die Wohnungen dann in diesem Vorhaben haben. Ne? Es erfordert alles einen klaren politischen Willen, dass das anders laufen soll als bisher, weil einfach der Markt offensichtlich in der Richtung nur in die eine Richtung funktioniert. Und das kann man nur durch großen politischen Willen, wie in Münster beispielsweise, aber auch in anderen Städten begonnen, dem sich entgegenstellen. Ne?
Also diese politischen Fragen stehen ja vor der Entscheidung zugunsten klimafreundlicher Maßnahmen. Wie Sie richtig sagen, wird Ihr Zentrum, das Zentrum Klimaanpassung, in solche Entscheidungsprozesse auch einbezogen oder werden Sie konsultiert?
Unsere Aufgabe als Zentrum Klimaanpassung ist relativ klar beschränkt auf diese Beratung der Kommunen im Sinne, was können sie grundsätzlich tun? Und zu dieser Beratung gehört, solche Stichworte zu geben, wie ich sie gerade berichtet habe. Beispielsweise dann zu sagen, schauen Sie mal auf die Stadt XY, die machen da schon etwas. Rufen Sie mal dort den zuständigen Dezernenten oder Amtsleiter an. Das ist ganz wichtig. Oder jemand anders ist auf der Suche nach dem richtigen Produkt, wie beispielsweise ein schnell schließendes Kellerfenster, wenn so eine Überflutung angeschossen kommt. Ne? Solche Arten des Weiter-, also wir geben Orientierung, ist das, was wir auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt, wir wissen nicht alles selbst und insbesondere machen wir nicht alles selbst als Zentrum Klimaanpassung, aber wir haben einen sehr, sehr guten Überblick, was eigentlich in der Republik bisher schon gemacht worden ist, wo das Wissen ist und wen wir sozusagen empfehlen als für vertiefende oder vielleicht sogar für eine Fachmeinung. Ne?
Sie haben vorhin Münster genannt. Gibt es Vorbilder für klimagerechte Stadtplanung in Deutschland oder auch in Europa?
Sowohl als auch. Und bevor ich Ihnen sozusagen die zwei immer genannten nenne, sozusagen, glaube ich, ist es gut, dass wir gar nicht so weit gucken müssen. Gerade Berlin gehört zu den Städten, genauso wie München, genauso wie Stuttgart, die Stadt Bonn, Frankfurt. Das sind alle Städte, die schon vor vielen Jahren begonnen haben, sich sehr, sehr aktiv um das Thema klimagerechte Stadtentwicklung zu kümmern, auch klimagerechte Stadtplanung. Das ist kein Schnellzug, aber sie haben beispielsweise in Berlin den Stadtentwicklungsplan Klima, der also seitens der Senatsverwaltung für die gesamte Fläche Berlins sozusagen vorgibt, wo bestimmte Dinge geschehen dürfen und andere nicht, ne? Im Sinne von Hinweiskarten und Ähnliches. Ich hatte erwähnt, diese Satzung zur Regenwasserbewirtschaftung und die Schaffung der Regenwasseragentur ist also auch ein tolles Beispiel politischen Willens. Wir wollen da jetzt was machen, aber man muss eben auch verstehen, es gelingt nicht innerhalb von kürzester Zeit. Es werden zwischen 1-2% der deutschen Städte ganz grundsätzlich neu gebaut. Das heißt, man hat auch ein bisschen Zeit, aber man setzt voraus, dass man bei jedem Bauvorhaben, was Relevanz hat für die Umgebung, für sich selbst, dass man dort eigentlich als Kommune sagt, so, wir kommen dazu und von uns bekämen Kommunen das Wissen, wer noch alles sozusagen im Hinterkopf sitzen muss, um die richtigen Maßnahmen vorzuschlagen.
Was könnte denn die nächste Bundesregierung tun, um die Anpassung an die klimagerechte Stadtplanung voranzutreiben?
Ja, viele Kommunen fragen nach Jahren der Förderung von Klimaanpassungskonzepten und auch sogenannten Klimaanpassungsmanagern oder Klimaschutz oder nur Klimamanagern. Das ist von der Benennung her insofern egal, solange diese Person temporär sich um dieses Thema als Kümmerer sozusagen der Kommune kümmert, als freie Person, die alle anderen informieren kann, mobilisieren kann, jetzt da in der Hinsicht auch was zu machen. Und was immer gefehlt hat, waren Investitionsmittel, erste Pilotprojekte umzusetzen, weil diese Erprobung, diese andere Gestaltung vielleicht auch, die absichtlich aufwendigere Gestaltung, um einfach zu zeigen, das ist drin, wenn wir vernünftige Stadtplanung machen. Das ist das, was bisher gefehlt hat und das kommt jetzt schrittweise in die Bundesförderung. Und wir hoffen natürlich, dass es in der Hinsicht auch noch mehr gibt, über die beispielsweise Städtebauförderung hinaus des Bundes. Auch hier ist die Klimaanpassung bereits ein Fördergegenstand, ein wichtiger durchaus. Ohne den geht es nicht mehr. Und insofern gibt es sowohl im Baubereich als auch Grünförderungen. Es gibt Förderungen beispielsweise für die andersartige Nutzung von Friedhöfen, die immer weniger flächig genutzt werden, ne? Oder auch eben den Umbau von alle möglichen Freiflächen für die Starkregenvorsorge. Das sind multifunktionale Flächennutzungen, wie wir das nennen. Und diese Multifunktionen, die müssen natürlich abgesichert sein durch Hinweisschilder, durch Warnsysteme, durch zusätzliche Abläufe, vielleicht auch Pumpen. Und das sind natürlich Dinge, die eine Kommune gerne sich auch Unterstützung für holt. Ne?
Müsste dann, und das zum Schluss, müsste Klimaanpassung, bisher ist sie ja freiwillig, müsste sie nicht auch verpflichtend werden?
Also das ist eine insofern schwierige Aufgabe oder schwierige Frage, weil dagegen, es stehen zwei Dinge sich gegenüber. Die Verpflichtung wäre aus der Sicht des flächig tun Müssens gut. Dafür hätten die Kommunen einen Anspruch auf entsprechende Ausstattung, Finanzausstattung durch den Bund, wenn er diese Aufgabe sozusagen vorschreiben würde. Umgekehrt ist es so, dass die Diskussion gezeigt hat der letzten Jahre, das gilt für den Klimaschutz genauso, dass die Verpflichtung nicht unbedingt diese bessere finanzielle Ausstattung mit sich gebracht hat. Und insofern sind die meisten Kommunen eher auf dem Dampfer und sagen, wir schauen mal, was wir tun können und wir kümmern uns auch. Es gibt ja viele, viele Dinge, die aus ganz normalen Haushaltsmitteln auch umgebaut werden können. Sie können sich vorstellen, ob man die Straße jetzt sozusagen als Dach formt oder als V. Die Fläche, die man vielleicht belegen muss mit Pflaster, ist die gleiche. Es ist nur einfach eine andere Form. Und insofern ist es eher eine Frage des Wissens und an der richtigen Stelle was machen dürfen und können. Pflichtaufgabe ist kein gutes Thema sozusagen für die Kommunen. Und wir glauben, dass, und das ist auch der Grund, warum es uns als Zentrum Klimaanpassung gibt, dass gute Beispiele, die das Zeigen von Vorteilen auch im politischen Bereich, das heißt unter ehrenamtlichen Lokalpolitikern schon deutlich an Einfluss gewonnen hat. Ne?
Klimagerechte Stadtplanung, Thema im November 2021 im Gespräch mit Jens Hasse. Er leitet das Zentrum Klimaanpassung, das Kommunen und soziale Einrichtungen berät.
12:22, das Gespräch am Wochenende. Sonnabends um 12.22 Uhr im RBB 24 Inforadio. Mehr zu Themen und Gästen online unter rbb24inforadio.de.